Und jetzt haben wir noch einen bei uns veröffentlichten, von federführend von Dana geschriebenen Artikel über den AstraZeneca-Impfstoff. Und da haben wir im Vorfeld schon ein kleines Gespräch mit Dana aufgenommen. Viel Spaß beim Hören. Dana hat einen weiteren wunderbaren Artikel jetzt zu dem AstraZeneca-Impfstoff geschrieben. In der letzten Folge hatten wir den BioNTech-Pfizer-Impfstoff uns etwas näher angeguckt. Und deswegen ist Dana heute auch wieder hier. Hallo Dana.
Hallo Dana.
Hi. Moin.
Ich würde sagen, wir steigen gleich ins Thema ein. Dana, was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen dem BioNTech-Pfizer und dem AstraZeneca-Impfstoff?
Also wir hatten ja bei dem BioNTech-Impfstoff einen mRNA-Impfstoff und bei dem AstraZeneca-Impfstoff ist es jetzt ein Vektorimpfstoff. Das ist einfach eine andere Variante, wie auch bei dem Erwebo-Impfstoff gegen Ebola. Und das sind abgeschwächte Schimpansen-Erkältungsviren, sogenannte Vektorviren. Und die sind deswegen nicht für uns gefährlich, weil sie sich nicht mehr vermehren können. Und vielleicht ist eins noch gesagt, wir kommen sowieso die ganze Zeit mit dieser Art von Adeno-Schnupfenviren im Endeffekt jeden Tag in Verbindung, in Anführungszeichen.
Weil wir mit so viel Affen jeden Tag zu tun haben, oder?
Absolut, ja. Das denke ich mir oft.
Ja. Studienbedingt ist dieser Impfstoff ja nur bis 65 zugelassen. Das liegt aber einfach daran, dass AstraZeneca nur bis 65 quasi in die Studie mit eingeschlossen hat und wir über ältere Leute keine Daten haben, wenn ich das richtig sehe.
Genau, also die Zulassung ist im Endeffekt bei uns durch die EMA geprüft und eigentlich für alle zugelassen, egal ob 65 oder auch älter. Und inzwischen werden auch Studien mit Kindern gemacht von allen Impfstoffen, so wie ich das jetzt eben nochmal nachgelesen habe. Die Altersbegrenzung war aber, wie du richtig gesagt hast, vorwiegend deswegen, weil einfach in der Zulassungsstudie erstmal die Älteren nicht mit einbezogen wurden.
Einmal kurz in einem Wort, kann der Vektorimpfstoff meine DNA verändern oder die DNA von irgendjemandem anders?
Welches Wort könnte das wohl sein? Sag es nochmal laut und deutlich bitte.
Nein.
Ja, sehr gut.
Super. Gut, aber das, was wirklich auch vielleicht nicht ganz zu Unrecht diskutiert ist, wie effektiv ist denn dieser Impfstoff?
Genau, da haben wir zwei unterschiedliche Wörter, die wir erstmal kurz erläutern müssen, und zwar Efficacy und Effectiveness. Die Efficacy oder Efficiency, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ist die Effektivität in der Zulassungsstudie. Und die Effectiveness ist dann die Effektivität, die wir sehen in den Studien, die wir nach der Zulassung sozusagen machen und die wir jedes Mal wieder neu aufnehmen. Wie ist es also im realen Leben, in Anführungszeichen. Und da gibt es unterschiedliche Angaben. Da wird einmal im Lancet gesagt, dass es so ungefähr 70,4% dazu eine Verminderung gibt von im Endeffekt Krankenhausaufnahmen und einem, vor allen Dingen einem schweren Verlauf. Die EMA gibt es an mit 60%. Und dann gibt es aber auch wieder im BMJ Angaben vor allen Dingen zur Effektivität, also Effectiveness, wo es sogar bei 82% liegt. Also man kann sich wirklich bedenkenlos, wenn man jetzt Angst hat, dass man irgendwie den schlechteren Impfstoff nimmt, kann man sich bedenkenlos mit AstraZeneca impfen lassen, weil es eben sehr wirksam ist und man trotzdem einen schweren Verlauf gut verhindern kann mit dieser Art von Impfung.
Ich finde, das kann man.
JAMA sagt sogar, ein schwerer Verlauf wäre bei nahezu 100%. Ich bin bei 100% irgendwie immer so ein bisschen skeptisch. Aber ja, da gibt es wirklich gute Studiendaten zu.
Ich finde, das kann man nochmal wirklich betonen. Zum einen, ein schwerer Verlauf wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit verhindert. Und gerade zur Zeit, wo Impfstoffmangel ist, selbst wenn es jetzt, nehmen wir mal die schlechteste von den Zahlen, nur eine 60% Effektivität hat, dann sind 60% immer noch besser als nix. Und dass wir uns alle wahrscheinlich, Absolut. Das ist eine Prognose von mir, nochmal impfen lassen müssen, und zwar ungefähr in einem Jahr um diese Zeit, das halte ich für aufgrund der ganzen Varianten für sehr wahrscheinlich. Das heißt, dann werden die Karten eh neu gemischt und bis dahin hat man zumindest einen Schutz.
Genau. Soweit ich weiß, ist es auch so, dass die alle schon daran arbeiten, auch gegen die Varianten sozusagen ein Update in Anführungszeichen herzustellen.
Ja, das Chip-Update.
Das Chip-Update, ja.
Ja, genau.
Luciferase. Gut. Gibt es denn Daten, wie dieser Impfstoff zu den Variants of Concern, also die Varianten, die wir gerade besprochen haben, wie der dazu?
Also gegen die Mutation für den Laien.
wie?
Also es gibt schon ein paar Daten, aber eher wenige, muss man leider sagen. Die wichtigste, die für uns ja jetzt momentan, glaube ich, am relevantesten ist, ist B117. Und auch da geht das Fachpersonal sozusagen, beziehungsweise die Wissenschaft davon aus, dass sie zu 74% wirksam ist. Also auch eine sehr hohe Effektivität gegen diese Mutation hat. Zu den anderen B1351 und P1 konnte ich jetzt bislang in der Literatur noch nichts finden. Ich gehe aber davon aus, dass es da auch jetzt mit Zunahme der Impfungen immer mehr Studien zu geben wird. Und wir versuchen das natürlich immer auf unserer Seite auch so aktuell wie möglich zu halten. Nur arbeiten wir auch alle nebenher und
gelegentlich.
Vereinbart sich ja nicht unbedingt immer. Mit so einem 12-Stunden-Dienst, da schaffe ich nicht so viel abends noch, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Aber da dir nochmal insbesondere ganz, ganz herzlichen Dank, wie unermüdlich du das Ganze hier auf dem Laufenden hältst.
Ja, also ja. Ihr macht ja da auch mega viel zu. Also da, ich möchte da nicht alle Lorbeeren für mich.
Kommen wir zu den Nebenwirkungen. Unterscheidet sich das Nebenwirkungsprofil denn vom BioNTech-Pfizer-Impfstoff zum BioNTech-Pfizer-Impfstoff?
Nicht wesentlich. Da gibt es jetzt auch eine schöne Übersicht vom PI, also vom Paul-Ehrlich-Institut, die ja die ganzen Nebenwirkungen und so weiter mit betrachten. Da ist das alles schön nebeneinander hergestellt mit drei unterschiedlichen Balken in drei unterschiedlichen Farben. Also das sollte auch jeder verstehen. Auch das werde ich heute noch auf der Seite updaten, falls wir das nicht schon drinne haben. Ich glaube aber nicht. Eigentlich ist es im Endeffekt genauso wie bei dem BioNTech-Impfstoff auch. Wir haben ein grippeähnliches Syndrom in Anführungszeichen mit Armschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und zum Teil auch Schüttelfrost, also die ganz normale Impfreaktion. Das wüssten jetzt eigentlich alle oder wissen alle, die uns das letzte Mal gehört haben, was das ist. Deswegen ist da kein großartig unterschiedliches Profil.
Trotzdem wird ja immer davon geredet, gerade bei dem AstraZeneca-Impfstoff, ob man die Nebenwirkungen nicht mit Paracetamol oder Ibo abmildern soll. Das ist ja so ein bisschen wie prophylaktisch für einen Kater schon mal eine Ibo einschmeißen, bevor man ins Bett geht.
Machst du das nicht?
Nein.
Ja, du hast ja auch nie Kater.
Richtig. Bietet sich das an oder sollten wir das eher lassen?
Also das RKI sagt zu dem also auf seinem Aufklärungsmerkblatt, dass man Paracetamol da zum Beispiel sehr gut für einsetzen kann. Jetzt wurden auch noch andere Sachen genannt wie Ibuprofen. Da ist so ein bisschen in der Diskussion, ob diese Empfehlung dazu führt, dass der Antikörper Titer, also die die Höhe der Antikörper, die Immunantwort etwas abgeschwächt ist. Deswegen finde ich es ganz allgemein zu empfehlen, aber man sollte das auf jeden Fall absprechen. Und wenn man dazu neigt, ist das vielleicht auch eine gute Variante, das ein bisschen abzuschwächen.
Okay. Und wie viele Impfungen sind notwendig bei AstraZeneca?
Zwei.
Zwei.
Also genau. Wir haben ja bislang auch bei Comirnaty, also Comirnaty bei BioNTech Pfizer, auch zwei Impfungen und der nächste Impfstoff, der schon zugelassen ist, ist Johnson & Johnson mit dem Janssen-Covid-19-Impfstoff und da ist es so, dass wir nur eine Impfung brauchen.
Genau.
Wobei ja auch viele davon ausgehen, dass eine eigentlich schon zu einer guten Immunantwort führt und wir damit schon sehr viel helfen könnten. Also auch das sollte man eigentlich nochmal vielleicht diskutieren auf höherer Ebene, als ich es bin. Aber
wir beide haben das auch schon diskutiert und haben irgendwie, trotzdem sind wir zu keiner Lösung gekommen.
Aber auch das nochmal kurz zusammengefasst. Alle Impfstoffe außer Johnson & Johnson, also auch Moderna und Sputnik, wurden mit zwei Impfungen in den Studien getestet. Johnson & Johnson explizit mit einer Impfung. Und jetzt kommen wir auch direkt zum wichtigsten beziehungsweise meist diskutiertesten Thema. Die Impfung mit AstraZeneca wurde ja zwischenzeitlich gestoppt. Erklär uns doch nochmal ganz kurz, warum das dazu kam.
Ja, das kam eigentlich vor allen Dingen deshalb, weil man gesehen hat, dass es eine Häufung gibt nach der AstraZeneca-Impfung mit Fällen von einer Thrombopenie, also einer Verminderung der Thrombozytenzahl, der Blutplättchen, zusätzlich mit einer Sinusvenenthrombose, also einem Blutkoagel, was sich in den Sinusvenen aufhält und dadurch den venösen Abfluss des Gehirns vermindert. Deswegen, weil das eben nicht insgesamt häufiger war, aber eben die Zeitspanne in Anführungszeichen dafür relativ kurz war, in denen die aufgetreten sind, wurde da einfach aus Sicherheitsgründen kurzfristig gesagt, hey, wir stoppen mal kurz und gucken uns das genauer an. Man hat dann gesehen, dass es im Endeffekt keine wirklichen Zusammenhänge ganz genau geben kann. Und man hat diesen Pathomechanismus herausgefunden, dass es sich am ehesten einer heparininduzierten Thrombopenie sozusagen, dass es sich darum handelt und dass dann Antikörper nachgewiesen werden. Also für die ganz versierten Mediziner, die jetzt zuhören, ist es ja eine sogenannte HIT 1 und 2 und bei der 2-Endung. Und was man aber wirklich sagen muss, ist, dass das sehr, sehr wenige Fälle waren. Also man sagt ungefähr einer pro 100.000 sogar nur und dementsprechend sehr, sehr, sehr selten.
Mal, wen natürlich die ganze HIT-Problematik noch mal mehr interessiert, dazu gibt es einen Artikel und auch eine Tetriert-Version davon, auch von uns irgendwann mal erstellt. Und genau, es ist sehr, sehr selten und wahrscheinlich am ehesten, gehört in den Formenkreis von allergischen Reaktionen. Gibt es noch irgendwas, genau, was du abschließend dazu loswerden möchtest?
Also ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Impfstoff ist, mit dem ich mich auch impfen lassen würde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass man irgendwie davor jetzt nicht primär Angst haben soll, weil man eben jetzt erkennen kann, okay, ich habe die und die Symptome, die über einen längeren Zeitraum anhalten, zum Beispiel über 3-4 Tage, Symptome, die auch mit Ibuprofen oder Paracetamol nicht weggehen, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und das abklären lassen. Es werden alle Fälle geprüft. Im Zweifelsfall kann man eine Bildgebung machen. Das kann man auch super auf unserer Seite nachlesen, was da die nächsten Schritte wären. Und man kann auch dieses Krankheitsbild der Sinusvenenthrombose gut behandeln. Dementsprechend keine Angst haben, sondern sich trotzdem impfen lassen, weil nur so unserer Meinung nach, ich hoffe, ihr geht mit mir da d'accord, ist es möglich, aus dieser Pandemie auch rauszukommen.
Absolut. Also wir würden uns auch mit AstraZeneca alle impfen lassen, so wie wir hier sitzen.
Ja, wir haben das in der ganzen Pin-Up-Docs-Runde viel diskutiert und sind uns, glaube ich, alle einig. Und einige von uns sind ja auch noch nicht geimpft. Von daher, die nehmen auch das, was sie in dem Moment kriegen.
Genau. Und ein Gericht hat heute außerdem entschieden, genau, dass man kein Recht hat darauf, sich den Impfstoff auszusuchen.
Das Risikoprofil, wenn man irgendwie persönliches Risikoprofil hat und irgendwie Angst hat, dann sollte man das auf jeden Fall mit den Impfärzten genauer besprechen. Also klar, wir können hier nicht irgendwie für alle möglichen Leute generelle Empfehlungen geben, aber unserer Meinung nach ist das eben ganz wichtig, sich impfen zu lassen. Und wenn man irgendwie Angst hat, dann besprecht euch bitte mit den Impfärzten, die genau das einfach auch beantworten können.
Genau, aber ich glaube, man kann generell sagen, wenn man schon mal eine Thrombose in seinem Leben hatte, ist es keine Kontraindikation gegen den AstraZeneca-Impfstoff.
Richtig,
genau. Weil das ist ja so das Häufigste, was mit dem man konfrontiert wird.
Genau.
Ja, Dana, vielen Dank.
Sagt ja auch die GTH.
Vielen Dank, Dana, nochmal.